Deutschlandfunk. Sport am Sonntag.
Sport überwindet Grenzen, heißt es, integriert, fördert die Völkerverständigung, eint und bindet. Das ist ein vielbeschworenes Mantra, das gerne dem Leistungssport und den Gastgebern von Großereignissen zugeschrieben wird. Bei manchen Gesellschaften mag der Weg aber ein längerer sein, das haben die Weltmeisterschaften in Doha jetzt gezeigt. Siegerehrungen, die verschoben wurden, weil keine Zuschauer mehr da sind, Wettbewerbe zu nachtschlafender Zeit, weitestgehend leere Stadiontribünen, die Liste der Absurditäten könnte noch fortgesetzt werden. Die Athleten und Athletinnen erkennen ihren Sport nicht mehr, fühlen sich nicht mehr wohl, erklärte jüngst so auch Speerwerfer Thomas Röhler. Was läuft da aus sportsoziologischer Sicht schief? Das wollte ich von Carmen Borggräfe wissen. Sie leitet an der Universität Stuttgart die Abteilung Sportsoziologie und Management. Vorhin habe ich sie zuerst gefragt, ob sie Brücken sieht, die diese WM geschaffen haben könnte.
Das kann ich schlecht einschätzen, weil ich dort in die sportpolitische Diskussion um die Leichtathletik nicht involviert bin. Also man hat es über die Medien verfolgt, man hat ja auch verfolgt, dass einige Athletinnen und Athleten nicht besonders glücklich waren mit dem Austragungsort, eben nicht nur aufgrund der klimatischen Bedingungen, sondern auch was das ganze Umfeld, ne, was die Begeisterungsfähigkeit der Zuschauerinnen und Zuschauer angeht. Also es waren schon schwierige Verhältnisse, unter denen die Weltmeisterschaft dort stattgefunden hat.
Speerwerfer Thomas Röhler beispielsweise spricht von einer Entfremdung. Er selbst habe seine Sportart gar nicht wiedererkannt. Zehnkampf-Weltmeister Kaul kritisierte gestern im Sportstudio die fehlende Sportbegeisterung und der französische Geher-Weltrekorder Diniz, der schimpfte ja sogar, er habe sich gefühlt wie ein Versuchskaninchen, sei ein Meerschweinchen im Backofen gewesen. Was sagt das für Sie aus?
Ja gut, das sind natürlich unterschiedliche Interessen, die da aufeinandertreffen. Es macht die Faszination aus des Sports, dass er auch auf Zuschauerresonanz stößt, dass man dort mitfiebert, dass die Zuschauer vielleicht auch nicht nur mit eigenen Athleten mitfiebern, sondern einfach eine Stimmung drumherum bilden, die dem Ganzen dann auch würdig ist. Das sind natürlich wirtschaftliche Interessen, wen man eine solche Weltmeisterschaft ausrichten lässt. Und das muss man im Endeffekt abwägen, inwiefern man dort der Sportart schadet oder inwiefern man dort als internationaler Verband dann natürlich auch Eigeninteressen im Hinblick auf Vermarktungsaspekte und so weiter verfolgt.
Hierzulande wird in letzter Zeit ja immer lauter die Kritik an der nächsten Generation der Athletinnen und Athleten. Sie würden sich nicht durchbeißen wollen, heißt es, seien zu weich, wollten sich nicht schinden. So oder ähnlich haben wir das zuletzt bei Tennistrainerin Barbara Rittner gehört oder auch Hockey-Bundestrainer Markus Weise oder auch aktuell Ex-Turner Fabian Hambüchen. Stimmt das Ihrer Beobachtung nach?
Nein, da glaube ich nicht, dass man das allein auf solche motivationalen Aspekte reduzieren kann. Also die im Spitzensport aktiv sind, die da jetzt auch gestartet sind bei der Leichtathletik-Weltmeisterschaft, die können sich auf jeden Fall schinden, sonst hätten die es gar nicht so weit gebracht. Ich denke, die Frage ist, gibt es in unserer Gesellschaft überhaupt noch genügend junge Athletinnen und Athleten, die bereit sind, sich auf eine spitzensportliche Karriere einzulassen? Und da vermute ich, dass die Zahl der Athleten, die dort den Weg in das System suchen, in den letzten Jahren, Jahrzehnten deutlich zurückgegangen ist. Und das dürfte eben weniger auf individuelle Gründe zurückzuführen sein, als vielmehr auf gesellschaftliche Voraussetzungen.
Wie meinen Sie das konkret, dass sich die jungen Leute einfach nicht mehr für genau dieses System oder diese Gesellschaft schinden wollen?
Man muss einfach schauen, wie ist denn der Stellenwert des Leistungssports in unserer Gesellschaft? Erhalten die Sportler soziale Unterstützung in ihrer Familie? Stehen die Eltern dahinter? Was sagen die Freunde? Ganz wichtiger Punkt, werden die Athleten bei der dualen Karriere unterstützt? Wie viel Verständnis wird ihnen dort in Schulen, in Hochschulen entgegengebracht? Und wenn ich dann beispielsweise als Nachwuchsathlet oder als Spitzensportler 2 Wochen auf einem Lehrgang bin und dann gleich am Montag eine Klausur schreibe und nicht gut abschneide, und wenn der Lehrer mir dann sagt, dass ich mich doch mal auf das Wichtige fokussieren soll, also auf die Schule, und meine Freunde machen ganz andere Dinge, während ich zum Training gehe, dann kann man sich schon vorstellen, dass es da auch zu motivationalen Problemen kommen kann unter solchen Bedingungen. Da könnte man jetzt sagen, das war vermutlich vor 20, 30 Jahren auch nicht anders. Was sich aber meines Erachtens geändert hat, ist die gesellschaftliche Bedeutsamkeit des Spitzensports.
Inwiefern?
Die Frage, wie viel Anerkennung man darüber erlangen kann, inwiefern das auch akzeptiert wird.
Komme ich noch mal kurz zurück auf den Speerwerfer Thomas Röhler, der sagt, er spürt eine Entfremdung. Ist das ein Identifikationsproblem möglicherweise auch mit dem Sport?
Das lässt sich schwer fassen. Ich kann es nur versuchen, an Beispielen festzumachen. Nehmen Sie allgemein die Bedeutung des Wettkampfsports in der Gesellschaft, das Sportverständnis. Ich mache es an meinem Beispiel des Schulsports fest. Sie haben dort heute Modelle des Schulsports, wo man eine Orientierung an Sportarten weitestgehend vermeidet, weil das eben häufig mit Leistungen, mit Wettkampf assoziiert wird. Man spricht stattdessen nur noch von Bewegungsfeldern. Man sagt nicht mehr Schwimmen, sondern man sagt Bewegen im Wasser. Es gibt Schulen, die sich inzwischen weigern, Bundesjugendspiele auszutragen, weil das zu leistungsorientiert ist. Und das sind natürlich allgemeine Werte, die man mit Wettkampf verbindet, was den Wettkampfsport auszeichnet, dass man sich anstrengt, dass man sich für Mannschaften engagiert, dass man immer da ist, dass man eine gewisse Verbindlichkeit und Leistungsbereitschaft hat. Und wenn das immer weniger selbstverständlich wird, dann ändert sich das Klima, in dem Leistungssport stattfindet. Das ist eben auch zunehmend schwierig. Und das ist ein Prozess, den können Sie auch gar nicht direkt messen, das können Sie nur beobachten und indirekt in der Wirkung abschätzen, wo es natürlich auch zunehmend schwierig wird, Athleten an leistungssportliche Karrieren zu binden. Also das sind die gesamten Rahmenbedingungen, die dann auch Entscheidungen, mache ich da weiter, setze ich nochmal auf die Karte, erhöhe ich mein Trainingspensum, nehme ich berufliche Nachteile in Kauf. Das sind ja alles Entscheidungen, die Athleten dann fortlaufend treffen müssen, die schwieriger werden und die einfach in der Breite unwahrscheinlicher werden, wenn ich dort ein Klima habe, was neben zunehmend weniger Anerkennung für diese Sachen mit sich bringt.
Dagegen hat gestern bei uns im Programm der Vizepräsident des Deutschen Schwimmverbandes Uwe Brinkmann gesprochen. Er sagte, man würde deutlich feststellen, heute, dass sich Athletinnen und Athleten durchaus noch messen wollen, allerdings nicht mehr auf dieser Leistungssportebene. Der DSV habe zu sehr auf den Leistungssport gesetzt und zu wenig auf den Breitensport, diesen also vernachlässigt. Passt das zu Ihren Beobachtungen?
Naja, das ist ja die Basis, ne? Die Breite ist die Basis für die Spitze. Also Sie können es wahrscheinlich am besten an Mannschaftssportarten auch festmachen, wo Sie ja immer eine gewisse Zahl an Spielerinnen und Spielern brauchen, damit überhaupt noch Wettkampfsport stattfinden kann. Und das können Sie ja empirisch auch sehen, gerade in den großen Sportspielen. Da brechen spätestens ab der C-Jugend reihenweise die Mannschaften weg. Ne? Muss man sich überlegen, woran liegt das? Das sind natürlich Phänomene, die dann auch bedingen, was oben noch ankommen kann. Und das, was Sie sagen, auch das ist etwas, was man empirisch nachzeichnen kann, wenn Sie Rückmeldungen aus den Landessportbünden nehmen, dann haben Sie dort Zahlen, die zeigen, dass zwar die Zahl der Mitglieder in den Sportvereinen insgesamt weiter steigt, aber sie sinkt eben im Wettkampfsportbereich. Das bekommen dann vor allen Dingen klassische Wettkampfsportarten zu spüren. Und das ist eben die Basis des Spitzensports. Der ist ja nicht entkoppelt von dem, was ansonsten in der Gesellschaft passiert.
Denken Sie, dass sich diese jetzt gerade von Ihnen aufgezeichnete Entwicklung so weiter noch fortsetzen wird? Und was bedeutet das dann für den Sport in der Gesellschaft hierzulande?
Also wenn Sie die Entwicklung in den letzten 30, 40, 50 Jahren nehmen, ist das ja der Fall. Das ist ja hinlänglich thematisiert worden, ist auch kein neues Phänomen. Man hat Anfang der 90er Jahre schon von einer Entsportlichung des Sports gesprochen und damit eben die zunehmende Abkehr von Wettkampfsport gemeint. Das ist eine Tendenz, die man erstmal so hinnehmen muss. Für den Spitzensport heißt das nur, wie reagiert man darauf? Also das ist etwas, was man durchaus reflektieren muss, dass es eben kein Selbstläufer mehr ist, dass alle eine gewisse Begeisterungsfähigkeit für den Sport mitbringen, dass sie Athleten unterstützen wollen, dass sie sagen, toll, was du da machst und so weiter. Und das wirkt sich eben auch in strukturellen Bedingungen aus. Und da muss man überlegen, wie man da gegensteuern kann. Und man muss vor allen Dingen ja diese Einsicht zugrunde legen und sagen, man muss etwas dafür tun, die Athleten in den Bereichen, wo sie es benötigen, zu unterstützen. Ich denke da vor allen Dingen an duale Karriere als ganz zentrales Problemfeld.